Ja, guten Morgen, liebe Festgemeinde, möchte ich an diesem Morgen sagen, liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Verwandte und natürlich auch besonders unsere Täuflinge darf ich recht herzlich begrüßen im Namen unserer Gemeinde und im Namen des Herrn unserer Gemeinde. Ich möchte zu Beginn eine Bibelstelle lesen aus der Apostelgeschichte Kapitel 8. Das ist die Taufe des Kämmerers aus Äthiopien. Das ist eine sehr eindrückliche Geschichte, wie ein Mensch kurz nach der Bekehrung, kurz nachdem er mit dem Evangelium bekannt gemacht wird, eben diesen Schritt tut und sich öffentlich taufen lässt. Ich möchte, wie gesagt, nicht auf die Geschichte eingehen, sondern nur eigentlich auf diesen einen Vers 35 in diesem Kapitel, weil mir das so bei der Vorbereitung oder so insgesamt, wenn man sich ja mit der Taufe ja beschäftigt an sich und diese Zeit davor, überlegt man ja, was ist hier bedeutend oder was ist hier, was passiert hier eigentlich, warum hat es so Gott gefügt oder Gott geschenkt, dass wir auch heute oder dieses Jahr wieder gemeinsam diese Taufe halten möchten. Und es ist dann immer dann so, zuerst kommt einer und sagt, wann habt ihr die nächste Taufe, dann kommt vielleicht ein Nächster und sagt auch, wann ist die nächste, und dann legt man einen Termin oder einen Zeitraum fest, so Frühjahr, Sommer, Herbst und so weiter. Und dann, je näher es an den Termin kommt, dann kommen immer mehr und dann zum Schluss, so wie heute, dann 15 Geschwister, die diesen Wunsch und dieses auf dem Herzen haben, diese Taufe, an dieser Taufe teilzunehmen. Und so im Vorfeld, wie gesagt, ist man dann sehr stark damit beschäftigt. Ich habe dann auch mit einem anderen Bruder aus einer anderen Gemeinde geredet, wie es dort ist. Dann hat er erzählt, ja, sie haben auch einen Tauftermin und der wurde dann festgelegt und dann war dann niemand, wo sich hat taufen lassen. Es gibt also hier auch, denke ich, unterschiedliche Dinge, die man hier erleben kann. Und ich habe mich gefragt, warum ist es dann bei uns so, dass hier sich immer wieder solche Menschen finden, die diesen Schritt tun? Und ich habe es dann, oder ich möchte es versuchen, mit diesem Vers 35 zu erklären. Da sagt hier die Heilige Schrift, da tat Philippus seinen Mund auf und hob an mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Das war der Grund oder der Anstoß oder das war das, was hier geschehen ist. Philippus hat dem Kämmerer das Evangelium von Jesus verkündigt und darauf hat er dann sich bekehrt und anschließend taufen lassen. Und ich denke, wenn in einer Gemeinde das im Zentrum, im Mittelpunkt steht, dass das Evangelium, nicht nur ein Evangelium oder von einem falschen Jesus oder etwas anderes Jesus und verkündigt wird, sondern das Evangelium von Jesus, dann werden Menschen in die Nachfolge berufen, dann tun sie Buße, dann bekehren sie sich und dann kommt logischerweise, wie auch hier in dieser Geschichte, der Wunsch, sich taufen zu lassen. Und ich denke, das darf uns auch immer wieder auch ermutigen und auch bestärken, indem dass wir dieses Wort, dieses Evangelium im Mittelpunkt haben und unseren Herrn Jesus Christus und nicht etwas anderes, das ihn von dieser Stelle verrücken will oder soll, sondern nur das Evangelium von Jesus, das die Menschen verändert, das Menschen in seine Nachfolge ruft. Ich denke, das dürfen wir auch heute Morgen sehen, wie aber dieses Evangelium die Menschenherzen erreicht und verändert hat. Und so ist es zu Beginn der Gemeindezeit gewesen und so ist es auch zum Ende der Gemeindezeit, wo sein Name verkündigt wird, geschieht das, was wir auch heute Morgen sehen und erleben dürfen. Wir möchten noch, soweit es möglich ist, aufstehen und dem Herrn für diese Stunde um seinen Segen bitten. Ja, treuer Gott und Vater, wir danken dir für diesen Morgen und für diese Stunde, dass wir uns an diesem ersten Tag der Woche wieder hier einfinden durften, um ja, dein Wort zu verkündigen, um dein Evangelium zu verkündigen und deinen Namen auch groß zu machen. Ja, danke, dass wir diesen Namen kennen und dass uns dieser Name auch so wertvoll und teuer geworden ist und dass wir durch den Glauben an diesen Namen gerettet sein dürfen für Zeit und für Ewigkeit und dass wir dadurch zu deiner Gemeinde hinzugetan worden sind und dass wir dadurch in deine Nachfolge gestellt sind. Und danke, dass wir auch dieses heute Morgen wieder bekunden dürfen, dass die Täuflinge dieses bekunden dürfen durch die Taufe, dass sie diesen Schritt in ihrem Leben getan haben, dass auch dieses Evangelium bis zu ihren Ohren gedrungen ist, so wie es du es auch hier geführt hast bei unserem Beispiel, bei diesem Kämmerer durch den Philippus. Und danke, dass ja, dein Wort auch hier die Grundlage dessen ist, was hier verkündigt worden ist und dass auch dein Name dadurch auch ja, gepredigt worden ist und dein Name durch den Glauben an deinen Namen dieser Mensch dich finden und Frieden finden durfte und seine Straße fröhlich ziehen durfte. Segne jetzt auch dein Wort, das wir heute Morgen hören. Segne auch unser Beisammensein auch den ganzen Tag über. Und danke, dass wir dir auch diesen Tag anbefehlen dürfen und dass wir dadurch auch wissen dürfen, dass du und dein Name verherrlicht wird an diesem Tag. Darum möchten wir dich bitten. Amen. Amen. Gut, als erstes hören wir, wie gesagt, dieses Wort, das Zentrum. Wir haben es ja bereits Mittwoch im Rahmen der Bibelstunde oder im Rahmen des Taufegespräches ja hören dürfen, was die biblische Grundlage der Taufe ist und dass alle letztendlich auch heute Morgen auf dem gleichen Stand sind, zu erkennen, was biblisch in der Taufe geschieht, dürfen wir auch heute Morgen nochmal eine Ausführung über dieses Thema hören. Darf ich den Karl Hermann bitten?
Ich lese uns eine Bibelstelle aus 1. Korinther 11, Vers 1. Da sagt Paulus: Ihr seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. In 2. Timotheus 3, Vers 10 führt er das nochmals genauer aus. Und er sagt hier: Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Paulus sagt ganz einfach: Wir sind Nachahmer. Da steht im Griechischen ein Wort, von dem unser Fremdwort Mimik herkommt. Also wir sind Nachahmer Jesu Christi und als Musterbeispiel, wie man das macht, hat Gott Paulus, den Apostel der Heiden, gesetzt. Und jetzt sollen wir ihm praktisch folgen, was er hier getan hat. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, vor allem für euch, die ihr euch heute taufen lasst. Ich möchte zuerst die Apostelgeschichte 22 ab Vers 6 lesen. Das ist die Bekehrung des Apostels Paulus. Man sieht hier, wenn wir ihm nachfolgen sollen, was hier passiert ist. Und er ist sicher ein Mann mit einer besonderen Aufgabe, aber die Bekehrung und die Wiedergeburt und das Gerettetsein war bei Paulus auch nicht anders wie bei uns. Er war ein normaler Gläubiger. Es geschah mir aber, als ich auf meiner Reise in die Nähe von Damaskus kam, dass mich am Mittag plötzlich vom Himmel her ein helles Licht umstrahlte. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich aber antwortete: Wer bist du, Herr? Der sprach zu mir: Ich bin Jesus, der Nazarener, den du verfolgst. Meine Begleiter aber sahen zwar das Licht und wurden voll Furcht, aber die Stimmen dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Und ich sprach: Was soll ich tun, Herr? Der Herr sprach zu mir: Steh auf und geh nach Damaskus, dort wird man dir alles sagen, was dir zu tun bestimmt ist. Da ich aber wegen des Glanzes jenes Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich von meinen Begleitern an der Hand geführt und kam nach Damaskus. Aber ein gottesfürchtiger Mann, ein gewisser Ananias, nach dem Gesetz, der von allen Juden, die dort wohnen, ein gutes Zeugnis hat, der kam zu mir, trat herzu und sprach zu mir: Bruder Saul, werde wieder sehend. Und zur selben Stunde konnte ich ihn sehen. Er aber sprach: Der Gott unserer Väter hat dich vorherbestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen, und die Stimme aus seinem Mund zu hören, denn du sollst bei allen Menschen ein Zeuge für ihn sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Ich denke, wir haben hier einen ganz zentralen Punkt, und zwar: Man sieht hier, Paulus, der große Gegner des Evangeliums, begegnet dem Herr Jesus. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Wir haben heute eine Taufe, genauso wie es hier steht. Hier sagt Ananias zum Paulus: Geh hin und lass dich taufen. Und er erklärt ihm dann letztendlich, was das bedeutet. Er sagt, der entscheidende Punkt, und das ist bei euch geschehen. Und das ist viel wichtiger wie alles, was auch heute geschieht. Der entscheidende Punkt war, so wie es Ananias und Paulus sagte, lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Eure Sünde wurde abgewaschen in der Sekunde, als ihr den Namen Jesus anrieft, als ihr zum Herrn Jesus kamt, Vergebung der Sünde empfangen habt und gereinigt wurdet. Was heute hier, das ist für uns als Gemeinde wichtig, bei der Taufe noch geschieht, ist nur ein öffentliches Zeugnis von dem, was bei euch schon lang vorher passiert ist. Das heißt, der entscheidende Punkt ist, dass ihr durch das Blut Jesu gewaschen seid. Wenn ihr heute ins Wasser steigt, dann ist das nur ein Bezeuger dessen, was innerlich bei euch geschehen ist. Und wenn man dann das sich ansieht, es ist für mich einfach eine Freude zu sehen, wie auch Ananias zu ihm sagt, was zögerst du? Das heißt, sowohl die Bekehrung, wenn man merkt, dass der Herr Jesus im Herzen arbeitet, das geht ja bei jedem verschieden lange, bis ein Mensch zur Wiedergeburt durchbricht, aber dann geht die Bibel davon aus, dass die Taufe eigentlich ein selbstverständlicher Schritt des öffentlichen Bekenntnisses ist. Also man wird durch die Taufe nicht gerettet, man wird durch die Taufe nicht von den Sünden gewaschen, sondern die Taufe ist biblisch gesehen ein Bezeugen nach außen, was innerlich geschehen ist. Und wenn ihr jetzt heute hier seid als Täuflinge, dann bezeugt ihr uns, dass ihr das erlebt habt, dass der Herr Jesus eure Sünde durch sein Blut abgewaschen hat. Und das ist der entscheidende Punkt. Ihr bezeugt es vor dieser Gemeinde und ihr bezeugt es vor der unsichtbaren Welt. Und damit tut ihr einen großen Schritt in den Ländern Asiens, zum Beispiel wo Hinduismus, Buddhismus herrscht, ist es so, wenn jemand sich bekehrt und sich zum Herr Jesus bekennt, hat er in der Regel noch nicht sehr große Probleme. Aber in der Sekunde, wenn er sich taufen lässt, dann ist klar, dann hat er den Abschluss vollzogen, dann hat er gebrochen mit der Tradition, dann hat er gebrochen mit dem Hinduismus, mit dem Buddhismus, mit einer anderen Religion. Das ist wie ein Siegel, also ein öffentlicher Abschluss. Jetzt gehöre ich dem Herr Jesus, jetzt ist amtlich, dass ich Vergebung der Sünden habe. Also es ist nur noch eine Proklamation. Innerlich ist es ja schon lange bei euch passiert. Von daher muss man das einfach sehen. Paulus geht dann hin und ist gehorsam. Wir sehen ja in Apostelgeschichte 10, Vers 47, das ist der Befehl an die Heiden. Die Bibel hat ja diese Darstellung, dass alle Nichtjuden als Heiden bezeichnet werden. Und wir sind Heiden. Man hat ja früher geglaubt, Heide sind nur die Leute im Urwald, aber wir sind Heiden. Auch jedes Kulturvolk, das nicht jüdisch ist, ist biblisch gesehen heidnisch. Und die ersten Heiden, die wirklich von Jesus gerettet wurden, waren die Leute in Apostelgeschichte 10, und zwar die, ich sag's, Mitarbeiter, die Freunde von Cornelius. Und da ist jetzt das ja passiert, dass der Heilige Geist über sie kommt. Das heißt, sie werdet wiedergeboren, sie werdet gerettet. Ist bei euch passiert. Und jetzt sagt in Vers 47 der Petrus was ganz Einfaches. Kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollen, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen des Herrn. Im großen Missionsbefehl, Matthäus 28, Vers 19, sagt der Herr Jesus, geht hin zu den Heiden. Das steht in den meisten Bibeln Völker, aber im Grundtext steht Heiden, also Heidenvölkern. Und evangelisiert sie, tauft sie und belehrt sie. Und hier haben wir dann eine ganz klare Bestätigung, ein Wiederaufleben dieses Befehls. Die Bibel sagt ganz klar, es ist ein Befehl, dass man getauft wird. Von daher seid ihr heute gehorsam. Ist klar. Ihr seid jetzt gehorsam. Ihr habt euch bekehrt, ihr seid wiedergeboren und jetzt seid ihr gehorsam, das öffentlich anzuzeigen. Was mich immer fasziniert hat in Apostelgeschichte 18, Vers 7 und im Folgevers, mit was für einer Selbstverständlichkeit die Taufe vollzogen wird. Wir haben ja fast 2000 Jahre Kirchengeschichte. Wir haben das Entstehen von Kirchen, von Gemeinden, von Bewegungen, von teilweise einer Praxis, die nicht biblisch ist, aber Von der Bibel her ist die Taufe etwas sehr, sehr Einfaches. In Apostelgeschichte 18, Vers 7, und er ging von dort weg, begab sich in das Haus eines gottesfürchtigen Mannes mit Namen Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig samt seinem ganzen Haus, und viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Also man sieht hier, das ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Die Bibel geht davon aus, wenn jemand wiedergeboren wird, wenn jemand gerettet ist, dann lässt er sich einfach taufen. Das war ein Normalzustand, ein normaler Vorgang, der in der Urgemeinde zur Selbstverständlichkeit gehört hat. Natürlich war hier bei allen diesen Menschen das Gleiche. Wären die jetzt gestorben, bevor sie getauft worden wären, wären sie natürlich trotzdem gerettet gewesen. Weil sie wurden gerettet durch der Herr Jesus, durch sein Blut und nicht durch die Taufe. Aber die Taufe war eine Selbstverständlichkeit, öffentlich zu bezeugen, das, was ihr jetzt heute tut, was innerlich bei euch geschehen ist. In Apostelgeschichte 16, 14, wir haben hier diverse Vorgänge, wo es immer gleich läuft. Da heißt es in Vers 14 in der Mitte von Lydia, dieser Purpurhändlerin, und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war, Vers 33 haben wir einen selben Vorgang, da haben wir ja die Bekehrung des Kerkermeisters von Philippi, Mann, der in großen Nöten war, und da sagt die Bibel wieder mit einer völligen Selbstverständlichkeit, er ließ sich auf der Stelle taufen. Er und alle die Seinen. Die Seinen war seine Hausgemeinde, die sich genauso bekehrt hatten. Das heißt, ist auch für uns wichtig, es gibt keine Tauffrage. Es gibt hier letztendlich auch das, was wir vom Harald in der Einleitung gehört haben, ganz klare Direktiven. Und ich möchte diesen Text nochmals näheres lesen. In Apostelgeschichte 8, ab Vers 35, wo es ja heißt, dass er ihm das Evangelium von Jesus verkündigt. Das ist das Wichtigste gewesen. Dass ein Mensch weiß, ich bin ein Sünder, ich bin verloren, es gibt nur einen Weg in dieser Welt, dass ich den Herr Jesus finde, Vergebung der Sünde empfange. Und jetzt heißt es, als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser. Und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Der ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Ja, was ganz einfaches. Die Bibel sagt hier, Taufe eines Menschen ist erst erlaubt, wenn er von ganzem Herzen glaubt. Das heißt, wenn er im Glauben die Erlösung Jesu als Gnadengeschenk empfangen hat, wenn er der Herr Jesus aufgenommen hat in sein Herz, dann ist es erlaubt. Und damit haben wir hier ein klassisches Verbot jeglicher anderer Form der Taufe. Das heißt, die Kindertaufe ist biblisch verboten. Die Bibel sagt ganz klar, nur wenn du glaubst. Das ist ein zentraler Punkt. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt für euch. Ich habe es ja im Taufgespräch schon erklärt. Wenn ihr als Kinder getauft seid und vielleicht die Kirche sage zu euch, ihr seid Wiedertäufer, dann könnt ihr das ruhig ablehnen. Weil biblisch gesehen ist eine Kindertaufe keine Taufe. Die gilt nicht, die ist null und nichtig. Das heißt, ihr werdet heute das erste Mal getauft, weil eine Taufe ist nur gültig, und biblisch, wenn sie vollzogen wird, wenn ein Mensch wiedergeboren ist. In Apostelgeschichte 19 erklärt die Heilige Schrift nochmals etwas. Da sind ja die Jünger des Johannes des Täufers, sie waren getauft, sie hatten auch eine Taufe vorher. Und als Paulus ihnen erklärt, dass sie zuerst an den Herr Jesus glauben müssen, sie müssen sich bekehren, sie müssen wiedergeboren werden, dann lassen sie sich nochmals taufen. Also von daher könnt ihr völlig ruhig sein, ihr seid heute keine Wiedertäufer. Ihr seid auch niemand, der eine Taufe wiederholt, sondern eure Taufe ist exklusiv die erste, weil sie die Taufe ist nach eurer Wiedergeburt. Und damit seid ihr biblisch im wirklichen Normalbereich. Und Jetzt kommen wir zum zentralen Punkt. Was ist eine Taufe? Das ist auch für uns als Gemeinde wichtig. Was bedeutet eine Taufe? Eine Taufe ist was ganz Einfaches. In 1. Korinther 12, Vers 13 sagt die Heilige Schrift, was passiert, wenn ein Mensch der Herr Jesus als Erlöser annimmt, wenn er wieder geboren wird, wenn er zur Errettung durchbricht. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, wir sind alle gedrängt worden zu einem Geist. Das heißt, wenn ein Mensch wieder geboren wird, dann kommt der Heilige Geist in sein Herz. Er wird mit dem Heiligen Geist völlig gedrängt und wird gleichzeitig in den Leib Jesu Christi hineingetauft. Das heißt, er wird jetzt völlig vom Heiligen Geist überflutet und ist jetzt ein Gotteskind. Das ist auch der Grund, warum ein Frischbekehrter oft so feurig ist und oft viel entschiedener ist wie die alten Gläubigen. Weil hier ist zwar oft auch Unvernunft, aber immerhin ist Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ihr macht heute eigentlich eine ganz einfach bildliche Darstellung. Ihr wart vom Heiligen Geist zwar bewegt, als er an euren Herzen gearbeitet hat, aber ihr wart nicht mit dem Heiligen Geist gedrängt. Ihr habt den Heiligen Geist nicht empfangen. Ihr wart nicht vollständig durchdrängt, also nass vom Heiligen Geist. Wenn ihr heute hier reinsteigt, ist das Bild, das biblisch von Gott verordnet wurde, einig einfach. Ihr geht ins Wasser, werdet untergetaucht. Und in dem Moment, wie ihr untergetaucht werdet, hast du den gleichen Vorgang bei dem, was innerlich bei euch passiert ist. Ihr kommt aus dem Wasser und seid völlig durchdrängt mit Wasser. Das ist das Bild, das Gott anzeigen wollte. Bei der Wiedergeburt wirst du vollständig vom Heiligen Geist gedrängt. Und ihr zeigt jetzt an, sagt, wir sind vom Heiligen Geist letztendlich erfüllt worden. Wir sind Gottes Kinder, wir sind wiedergeboren worden. Und das ist euer öffentliches Bekenntnis. Und jetzt sagt die Bibel etwas sehr Schönes. Sie sagt, und das sagt der Herr Jesus sogar, als er sich taufen lässt, obwohl er es nicht nötig hatte, hatte keine Sünde, es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das heißt, ihr seid gehorsam, ihr zeigt vor Gott an, was er anzeigen wollte. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt. Die Judenchristen in Apostelgeschichte 2 wurden getauft. Die Samariter in Apostelgeschichte 8 wurden getauft. Die Jünger, die sich bekehrt haben, die Freunde des Cornelius, wurden getauft. Die Jünger des Johannes des Täufers wurden, nachdem sie Jünger waren, nachdem sie gerettet waren, getauft. Und die Bibel zeigt hier ganz einfach, es ist eine große Selbstverständlichkeit, wenn ein gläubiger Mensch, der Herr Jesus aufgenommen hat, gerettet ist, dann wird er getauft. Und das ist das, was er heute tut. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mir ganz wichtig ist. In Lukas 7, Vers 29 erklärt die Bibel, da brauchen wir keine Theologie dazu, das ist eigentlich eine ganz einfache Darstellung, sodass ein Kind es verstehen kann. Der erklärt die Bibel, was die Taufe, und das ist jetzt für euch ganz wichtig als Täuflinge, was die Taufe im Tiefsten für eine Bedeutung hat. Und da sagt die Bibel, das ganze Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht, indem sie sich taufen ließen. Das heißt, die Taufe bedeutet, ihr gebt Gott Recht. Wenn ihr Gott Recht gebt, und das möchte ich nicht verhehlen, dann legt ihr auch ein Versprechen ab vor Gott und der unsichtbaren Welt, dass ihr das alles akzeptiert, was Gott hier drüber sagt, und dass ihr es tun werdet. Und jetzt haben wir natürlich diese großen Heilswahrheiten, was bei einer Wiedergeburt, bei einer Errettung geschieht. Da sagt uns Römer 6, Vers 6 und 11, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Vers 11, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, wenn ihr euch hier taufen lasst, dann ist das Bild, dass ihr mit Christus begraben und mit ihm auferstanden seid und jetzt vom Heiligen Geist erfüllt seid. Das ist geschehen in der Sekunde der Wiedergeburt. Das ist ein Zustand, den man dauernd halten muss, durch Gehorsam, durch Nachfolge, durch Hingabe. Da fängt ja ein neuer Weg an. Aber hier sagt die Bibel, ich gebe Gott recht, und das tut ihr, dass ihr mit Christus gekreuzigt seid. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wenn ein Gläubiger, und wir sind ja immer noch von der Sündenatur umhüllt, wir haben noch diesen Körper, in Sünde fällt, oder wenn ein Gläubiger von der Begierde geplagt wird, dann sagt die Bibel, weißt du nicht, das sagt er jetzt auch in besonderer Weise zu euch, der Bibeltext, wisst ihr nicht, dass ihr alle mit Christus gekreuzigt seid. Und jetzt gibt es hier ganz klare Anweisung, was ihr tun sollt. Und wenn ihr Gott recht gebt, dann tut ihr das einfach. Die Bibel sagt, haltet euch dafür. Ihr haltet euch einfach, wenn die Anfechtung kommt, wenn die Sünde kommt, euch für mit Christus praktisch gekreuzigt. Und ein Toter kann keine Sünde begehen. Ein Toter kann nicht sündigen. Ein Toter kann nicht neidisch, eifersüchtig, voll Hass, voll Bösem sein. Das kann er nicht. Voll Begierde sein. Ihr könnt also im Glauben, wenn ihr euch wirklich für mit Christus gekreuzigt haltet, könnt ihr eure Sündenatur ausschalten. Natürlich kommt die immer wieder. Das ist kein einmaliger Vorgang, sondern ein Dauerzustand. Das ist ein Kampf. Und in dem Moment, wie ihr Gott recht gebt und euch taufen lasst, sagt ihr, wir nehmen diesen Kampf im Gehorsam auf. Also gell, ihr habt heute eine hohe Verpflichtung. Ihr sagt jetzt vor Gott und Menschen, wir nehmen diesen Kampf auf. Wir haltet uns für mit Christus gekreuzigt. Das nächste ist Galater 3, 25. Da erklärt die Bibel nochmals diesen Vorgang. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Da meinte Paulus das mosaische Gesetz. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Also ich bekomme der Geist der Sohnschaft. Das war bei euch genauso. Ihr werdet errettet in dem Moment, als ihr der Herr Jesus aufnimmt, als Erlöser. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Das heißt, ihr habt der Herr Jesus angezogen. Und jetzt sagt die Bibel ja im Kolosser 3, nachdem ihr Jesus angezogen habt, jetzt zieht den alten Menschen aus und zieht den neuen an. Das heißt, ihr stimmt einfach zu, dass die völlige Erlösung, dieses vollkommene Opfer für euch gültig ist und dass ihr das tun werdet. Das ist eine ganz einfache Sache. In Kolosser 2,11 kommt die dritte Wiederholung dieser Tatsachen oder die dritte Darstellung, ist eigentlich die zweite Wiederholung. In ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid auch ihr mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnete, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Wisst ihr, ihr stimmt jetzt Gott zu, dass, als ihr der Herr Jesus gefunden habt, dass eure Sünde ausgelöscht wurde. Ihr dürft euch auch nicht in einer schwachen Stunde dem Zweifel hingeben. Ich habe mal wegen so etwas, weil ich nicht gehorsam war, zeitweise die Heilsgewissheit verloren als ganz junger Mann. Das ist falsch. Sondern ihr bekennt jetzt, dass ihr wirklich Gott recht gebt, dass eure Sünde ausgelöscht sind. Und da gehört natürlich auch dazu, dass man dann laufend, so wie es in 1. Johannes 1, Vers 7 bis 9 steht, seine Sünde, die einem bewusst wäre, dem Herr Jesus bringt, dass er sie reinigen kann durch sein Blut. Und gleichzeitig, sagt sie, hat Gott die Finsternismächte ausgeschaltet, euch gegenüber. Das heißt, die Finsternis hat kein Anrecht mehr an euch. Ihr dürft euch jetzt auch nicht vom Teufel plagen oder anlügen lassen, sondern ihr müsst kindlich immer erinnert werden an diese Stunde. Ihr habt öffentlich bekannt, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich bin mit Christus begraben, ich bin mit Christus auferstanden. Er hat meine Sünde ausgelöscht. Ich bin im Zustand, wo die Finsternis keine Macht an mir hat. Also ihr nehmt einfach den Sieg Jesu heute Morgen für euch in Anspruch, indem ihr das öffentlich bezeugt. Und jetzt kommt natürlich der Punkt, sag's mal, ungeschützt. Vielleicht ist es heute Morgen leicht, das zu sagen. Vielleicht ist es auch schwer, es zu sagen. Aber die Praxis beginnt im Alltag. Wenn ihr in den Alltag geht und der Kampf des Glaubens kämpft, dann vergesst nicht, dass ihr öffentlich bekannt habt, dass ihr gereinigt seid durch Jesu Blut, dass ihr mit Christus gekreuzigt seid, dass das Opfer Jesu bei euch bewirkt hat, dass die Finsternis keine Macht mehr hat, dass ihr frei seid. So könnt ihr dann auch die Sünde, die vielleicht noch in eurem Leben auch hier oder dort anhaftet, könnt ihr ablegen. Und in Kolosser 4, Vers 17 sagt die Bibel zu Archippus, habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Was da dazu gehört, ihr seid in einem Geist seinem Leib getauft, ihr gehört zum Leib Christi. Und wenn ihr Gott Recht gebt, dann gebt ihr ihm auch Recht über eure Berufung. Das heißt, ihr habt jetzt auch die Verpflichtung, eure Berufung vor Gott auszuleben. Die Bibel lehrt ja, das ist auch für uns als Gemeinde wichtig, dass jeder Gläubige einen Platz am Leib Christi hat. Jeder Gläubige hat laut Römer 12, Vers 3 ein Maß des Glaubens, das ist bei jedem anders. Jeder Gläubige hat, laut 1. Petrus 4, Vers 10, eine persönliche Begabung von Gott, eine Gnadegabe, mit der er Gott dienen kann. Und 2. Korinther 10, 13, jeder von euch, aber auch wir andere, haben von Gott her ein Arbeitsgebiet zugewiesen. Jetzt kommt natürlich noch ein Problem, das man nicht ignorieren darf. Jeder von uns ist im unterschiedlichen Glaubensstand. Jeder ist unterschiedlich alt im Glauben. Jeder ist unterschiedlich reif. Und diese ganze Berufung und die ganze, sagen wir, Sache des Dienstes entwickelt sich mit dem Wachstum. Je mehr ihr wachsen werdet, je mehr wird sich das entwickeln. Wo es kein Wachstum gibt bei dem Gekreuzigtsein mit Christus, das funktioniert geistlich, wenn man im Glauben es annimmt, immer. Aber der Dienst entwickelt sich durch Wachstum. Wisst ihr, und ich sage es jetzt mal ungeschützt, ihr habt heute Morgen eine große Verantwortung, was ihr hier vor den Leuten bezeugt. Ihr bezeugt nicht nur, dass ihr nicht in Sünde leben werdet, dass ihr das, was Gott verordnet hat, an geistlichen Mitteln, die Vergebung durch Jesu Blut, das Gekreuzigtsein mit Christus, die Befreiung von jeder Finsternis, dass ihr das im Glauben annehmen werdet, für euch privat, persönlich, sondern ihr bezeugt praktisch auch, dass ihr akzeptiert, dass ihr ein Haupt habt, den Herrn Jesus. Und dass er euren Dienst bestimmt, dass er euch nutzen kann, dass er euch einsetzen kann. Ich sage es mal vorsichtig. In der Sekunde der Bekehrung habt ihr praktisch euer Privatleben verloren. Wir müssen alle im Beruf arbeiten, wir müssen alle unseren Mann stehen, ob das in der Schule ist oder irgendwo, auch in der Familie, das ist normal. Aber innerlich seid ihr Eigentum Jesu. Und mit dieser Taufe kommt auch etwas, das ganz wichtig ist. Ihr müsst diese Dinge für euch verinnerlichen. Ihr müsst jetzt das wirklich tun. Wisst ihr, es gibt Leute, die kommen einmal per Taufe und dann irgendwann verschwinden sie wieder. Das ist biblisch völlig falsch. So, mit der Taufe beginnst du dem Herrn Jesus zu dienen, öffentlich. Es ist praktisch das Öffentliche, das jetzt geschieht. Und da kommt der wichtige Punkt in Offenbarung 14, Vers 4. Dort wird ja die Gemeinde nochmals im Rückblick beschrieben. Ich lese ab dem zweiten Teil. Diese Gläubigen, diese Menschen, von denen wird gesagt, diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm, und in ihrem Mund ist kein Betrug erfunden worden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Da sagt die Bibel, sie folgen dem Lamm, wohin es geht. Das bedeutet, wenn ich ein wiedergeborenes Gotteskind bin, getauft oder nicht getauft, das gilt für uns alle, dann folge ich dem Lamm, dem Herr Jesus, wo er hin will. Das heißt, er bestimmt ab sofort mein Leben, wo es hingeht. Und das bezeugt er jetzt nochmals in der Taufe, dass ihr bereit seid, ihm zu folgen, wohin er geht. Und das ist in Apostelgeschichte 8, diese Geschichte, mit dem Vers möchte ich schließen. Das ist ein wichtiger Punkt für euch. Da heißt es von diesem Kämmerer aus dem Morgenland, denn er zog voll Freude seines Weges. Und das soll die Taufe bei euch bewirken. Nicht, dass ihr jetzt Angst habt, oh, kann ich das alles erfüllen? Da braucht ihr ja keine Angst haben. Das vollkommene Opfer Jesu ist so gewaltig, dass ihr nur im Glauben das annehmen müsst und das ist wirksam. Der Jesus hat alles getan, ein vollkommenes Opfer. Das Blut reinigt euch von allen Sünden, dass ihr mit Christus gekreuzigt seid. Gibt die Möglichkeit, dass ihr alle eure Sünde brechen könnt, wenn ihr wollt. Und die Finsternis hat keinen Zugriff mehr auf euch. Und die Bibel sagt, die Folge davon ist nicht, dass man dann sich selber Druck macht, sondern die Folge davon ist, dass ihr eure Straße fröhlich zieht. Das heißt, wenn ihr aus dem Wasser kommt, habt ihr ein großes Bekenntnis vor Gott abgelegt und dann darf ihr fröhlich in den geistlichen Kampf ziehen. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Ich möchte nochmal beten, wenn wir uns erheben. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Gnadentag, danke dir auch für die Täuflinge, dass du sie gerettet hast. Du hast sie gewaschen mit deinem kostbaren und teuren Blut, du hast sie wieder geboren zu einer lebendigen Hoffnung und sie bezeugen uns heute und sind willens, uns zu bezeugen, was du an ihnen getan hast, sind aber auch willens zu bezeugen, dass sie dir Recht geben, dass letztendlich sie mit dir gekreuzigt sind, dass die Finsternis keinen Anspruch hat, dass sie ihr Leben verloren haben, dass sie Sklave Jesu Christi sind und dass sie dir folgen, wohin du gehst. Gib ihnen jetzt wirklich eine herzvolle Hingabe, auch in der Taufe und dann hinterher, wenn es in den Alltag geht, dass das, was sie jetzt vor uns bekunden, dass sie das gelingen haben mögen, dass sie es schaffen, dass es wirklich funktioniert, dass sie es wirklich tun von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte. Wir möchten nicht verhehlen, dass wir dankbar sind, dass du inmitten des Leuchters, inmitten einer Gemeinde wandelst, dass du gegenwärtig bist. Und du möchtest uns einfach jetzt Gnade geben. Dafür danke ich dir. Amen. Amen.
So. Langsam wird's ernst. Gut, also vom Ablauf so, dass wir soweit Bescheid wissen, wir taufen die Täuflinge in der Reihenfolge zuerst die Frauen und dann anschließend die Männer. Und ich werde zu jedem Täufling eine kurze Zusammenfassung von seinem Zeugnis, das er schriftlich gegeben hat, beziehungsweise das wir am Mittwoch bereits hören durften, vorausschicken, dass wir wissen, wer und mit welchem Werdegang er hier heute vor uns steht. Die Taufe wird der Andreas durchführen. Er wird jetzt gleich ins Taufwasser steigen. Wir holen auch noch die Kinder von der Kinderstunde rauf, dass sie miterleben, was wir hier als Gemeinde tun. Und wir haben ja auch Täuflinge, die das von Kind auf ja bereits gesehen haben und heute auch diesen Schritt dann selber tun. Und zwar, wir beginnen außen links mit der Miriam Zarkowatzki. Du kannst gleich vorkommen und ins Wasser steigen. Sie ist die Tochter von unserer Großfamilie, wie sie sagt, Großfamilie Zarkowatzki. Das fünfte von 11 Kindern. Von Kindheit an hat sie auch das Wort Gottes gehört, war sie mit der Bibel vertraut, so wie es von Timotheus heißt, dass er die heiligen Schriften von Kindheit an kannte. Und natürlich, wie es dann in solchen Familien oft ist oder immer, ja, meistens ist, dass es auch kindliche Bekehrungen gibt, schon im Kindesalter. Aber es kam dann die Zeit als Teenager und da hat sie geschrieben, ich habe schwierige Zeiten durchgemacht, auch mit Rauchen und Alkohol und diesen ganzen Dingen, was zu einem gewissen Doppelleben auch geführt hat, wie sie es beschrieben hat. Zu Hause war man das anständige Mädchen und dann fort eher nicht. Es ist dann eben, wie gesagt, so wie es oft bei den Gläubigen ist, sie werden innerlich dann auch zerrissen. Der Feind, er versucht sie eben auch mit der weltlichen Schiene zu locken. Auf den Rat von ihrem Vater hat sie dann eine Ausbildung in einem christlichen Erholungsheim gemacht, im Haus Sarah und in Wildberg, wo wir auch als Gemeinde schon zweimal eine Freizeit hatten. Und dort hat sie, wie gesagt, die Ausbildung gemacht und kam aber auch dort durch Freunde, die sich zwar Christen nannten, aber doch eher weltlich gesinnt waren, auch eher wieder auf die schiefe Bahn. Und dann hat es dann Gott so gemacht, dass sie nach ihrer Ausbildung in ihrer Zeit in Israel, in diesem christlichen Werk, das ja unter den Holocaust-geschädigten Juden wirkt, ein christliches Werk aus Meisenbach, dann ist sie dort zur Ruhe gekommen und hat sie wieder neu zu ihrem Herrn gewandt unter viel Gebet. Und sie hat auch letztlich auch gesagt, oder wir wissen es auch von der Gebetsstunde her, dass sie mit Neurodermitis Probleme hat, was auch ihr beruflich wieder Probleme bereitet, dass sie ihren Beruf nicht mehr ausüben kann. Von dem her, denke ich, ist es auch immer ein weiterer Kampf, auch jetzt trotz dieser Hinwendung ganz zum Herrn Jesus Christus. Und wir dürfen auch weiterhin an sie denken, dass der Herr ja Mittel und Wege und Ziele auch für ihr Leben hat. Und er weiß auch um sie. Und sie hat auch, oder ich möchte es auch mit diesen Worten beschließen, wo der Kämmerer gesagt hat, was hindert mich, getauft zu werden? Das sind zwar alles Schwierigkeiten, die uns bedrängen, aber dieser Schritt, er darf doch heute Morgen, oder darf sie doch heute Morgen von Herzen tun.
Ja, und sie hatte bezeugt, ein Zeugnis, dass sie gedacht hat, wo sie ihre Ausbildung begonnen hat, jetzt weg von zu Hause und wo neue hin und neue anfangen, aber die äußeren Umstände helfen halt nicht, neu anzufangen. Hier drin tobt der Sturm, hier drin bleibt das Gleiche.
Und da sind wir dankbar. So ähnlich war es in meinem Leben auch. Ich weiß auch nicht wie, aber ich weiß das. Und so darf ich dich heute fragen, vor Gott und den Menschen, glaubst du von ganzem Herzen, dass der Herr Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist?
Ja.
So taufe ich dich in dem Namen Jesu auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Dann als nächstes kommt unsere Martina Elsässer. Sie wohnt in Engstadt, Balingen-Engstadt. Und dann aber durch den plötzlichen Tod ihres Vaters im Jahr 2002 wurde sie fragend nach Gott und durch Schriften des Missionswerks Heugelbach kam sie zur Sündenerkenntnis. Eine Freundin zog sich von ihr zurück, das hat sie doch auch, denke ich, ziemlich mitgenommen. Aber wie gesagt, sie ist dann doch weiterhin hat sich in christlichen Kreisen bewegt, sei es bei den Süddeutschen. Und dann kam es, dass die Mutter ebenfalls krank wurde. Und dann kam 2007 eine Einladung in einen Hauskreis, den wir in Engstadt ja durchführen. Und dann ging sie dort mit und kam dann auch zu uns seither in die Gemeinde, wo sie auch den Durchbruch zum Glauben erleben durfte. Und heute, oder es ist ihr Wunsch, so wie sie schreibt, im Glauben zu wachsen. Und diesen nächsten Schritt im Glauben möchte sie heute mit der Taufe tun.
Ja, liebe Martina, und so ist es oft im Leben von uns Menschenkindern, dass der Herr durch Schicksalsschläge spricht zu uns, weil wir sonst nicht auf ihn hören oder auf ihn hören wollen. Und so war es auch bei dir. Aber unser guter Gott ist ein Tröster und er ist ein wunderbarer Gott der Witwen und der Waisen. Und so darf auch ich dich fragen, glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist?
Ganz im Herzen.
So taufe ich dich in dem Namen Jesu auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gut, als nächstes kommt eine Frau, die vielleicht ein oder andere von Angesicht zu Angesicht kennt, aber das haben wir immer wieder bei der Taufe, dass sich Menschen, die mit uns verbunden sind, die durch Kassetten oder durch Besuche zu uns in die Gemeinde kommen, dann auch hören, wenn wir die Taufe haben, den Wunsch äußern, dass sie in Albstadt getauft werden. Und so ist es auch bei unserer Hannelore Heger. Sie kommt aus Leimersheim, das sind ungefähr 200 Kilometer hier von Albstadt weg, im Bundesland Rheinland-Pfalz. Sie ist evangelisch aufgewachsen, aber in der Kirche hat sie, so wie sie geschrieben hat, nie etwas von Bekehrung und Wiedergeburt gehört, dass man wiedergeboren sein muss, dass man ein neues Leben beginnen muss. Es war dann so, dass sie 2009 auch von einem christlichen Verlag Aufklärungsschriften bezogen und dort wurde dann alle Aussagen aus dem Wort Gottes belegt und das hat sie doch erstaunt und überrascht, wie groß ihre Unwissenheit in diesen geistlichen Dingen ist. Sie hat dann die Bibel gelesen und studiert und erkannt, dass sie verloren ist und sie kam dann zur Bekehrung und der weitere geistliche Hunger hat sie aber dann durch Predigten auch von uns stillen können, die wir ja auch im Internet veröffentlichen. Und es kam dann der Austritt aus der Kirche im Jahre 2010 und sie hat erkannt, dass die Kindertaufe nur ein leeres Ritual war und möchte sich deshalb heute als Erwachsener mit der sogenannten Glaubenstaufe taufen lassen.
Ja, mir ist sie auch nicht bekannt von Angesicht, aber ich durfte von ihr lesen und was mir ganz aufgefallen hat, war, als sie die Bibel gelesen hat, da hat sie erkannt ihre Sünden in ihrem Leben und sie schrieb, dass es war, wie wenn Gott einen Vorhang hinwegzieht und plötzlich steht man in der Realität, in dem Lichte Gottes, dass man verlorener Sünder ist. Aber nun ist es anders und nun darf ich dich fragen, glaubst du, dass um deiner Sünde willen der Sohn Gottes dahingegeben worden ist und um deiner Gerechtigkeit willen auferweckt worden ist? So taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Sohnes, auf den Namen des Vaters und des Heiligen Geistes.
Die Praxis, dass wir kniend nach vorne taufen und wir wissen ja, ich denke, die meisten auch von uns, die sich vor unserer Gemeindezeit haben taufen lassen, in den anderen Kreisen geht es eher nach rückwärts und ist dann eher unangenehm, gell, wenn dann das Wasser in die Nase geht und so weiter. Also es ist schon schlimm nach vorne und wie ist es erst nach hinten? Also das ist, denke ich, eine sehr gute Lösung. Gut, als nächstes kommt die Lieselotte Simonis. Sie hat ja auch am Mittwoch bereits ihr Zeugnis abgelegt und sie wohnt in Waldachtal, also in einem Ortsteil von Waldachtal, in Kressbach. Ein anderer Ortsteil ist ja Vesperweiler, wo ja dieses christliche Erholungsheim von Kurt Wiener ist. Und dort, denke ich, haben sie auch ihre geistliche Heimat. Sie ist seit 2008 mit ihrem Mann, dem Peter Simonis, verheiratet, den einige von uns von früher her noch kennen, als er auch zu Beginn unserer Gemeindezeit zu uns kam. Und so lange, bis ja seine Frau dann gestorben ist. Das war mit einer unserer ersten Beerdigungen, die wir in der Gemeinde hatten. Sie wohnten in seinerzeit in Sigmaringendorf. Sie ist selber aufgewachsen, evangelisch, kirchlich. Und nach dem frühen Tod der Mutter und 10 Jahre später auch des Vaters kam sie über die Altpietisten mit dem Evangelium in Kontakt und ist dann auch zum Glauben gekommen. Und dann 2003 aus der Kirche ausgetreten. Sie hat auch erzählt, wie es für sie schlimm war. Sie hat auch als Lehrerin Religionsunterricht erteilt und das führte dann dazu, dass sie nach der Taufe ihr dieses verwehrt wurde und nicht mehr diesen Dienst tun durfte. Und ich denke, es ist ein großer Verlust, wenn man diese Aufgabe gewissenhaft vor Gott tut. Wie es im normalen Glaubensleben sein soll, hat sie nun den Wunsch mit der richtigen Taufe, der sogenannten Großtaufe, wie sie es geschrieben hat, ihren Glauben vor Gott und den Menschen zu bezeugen.
Ja, und sie hat sich am Mittwoch hat sie Zeugnis gegeben und dann habe ich gedacht, sie hat vergessen, wie sie heißt, hat sie gar nicht gesagt. Und dann wusste ich gar nicht, wie sie heißt und das weiß ich jetzt. Ja, das ist schön, liebe Lieselotte, darfst dich hinknien. Und sie sagte dann im Zeugnis, dass sie in der Gesinnung des Kämmerers ihren Weg ziehen möchte und so darf auch ich dich fragen, glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist?
Ja, das tue ich von ganzem Herzen.
So taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
wichtig, gerade bei dieser Geschichte vom Kämmerer ist mir immer wieder, es heißt, er hieß oder ließ den Wagen anhalten. Das heißt, er war mit seinem Hofstaat, sage ich mal, oder mit mehreren Beamten, denke ich, unterwegs, die ihn begleitet haben. Es war so eine öffentliche Sache, nicht nur eine Sache zwischen Philippus und ihm, sondern es war auch in dieser Situation mehrere Zeugen dabei. Gut, als nächstes kommt die Johanna. Johanna Sessler, sie ist unsere Tochter, sie ist das mittlere von drei Kindern von uns und sie hat schon, wie gesagt, seit Kindheit an das Gemeindeleben mitbekommen und hat auch schon viele Taufen so gesehen, auch als Kind. Sie wurde auch als Kind seinerzeit nach der Geburt in unserer Gemeinde eingesegnet, als wir noch diese Praxis ausgeübt haben. Sie hatten dann dadurch auch früh von Jesus gehört und dann auch im Jungscharlager und in der Kinderstunde oft auch das Klopfen unseres Heilandes erlebt. Sie schreibt, dass ich ein Sünder bin, war mir immer bewusst. Sie hat immer wieder, auch als sie älter wurde, ihr Leben Jesus übergeben, aber sie kann jetzt keinen bestimmten Zeitpunkt sagen und sagen, hier habe ich mich bekehrt von der Finsternis zum Licht, weil es, wie gesagt, in christlichen oder bei den Kindern aus christlichen Familien immer schwierig ist zu sagen, hier hat sich mein Leben um 180 Grad gewendet, sondern es sind immer wieder Zeitpunkte, die hier der Herr schenkt und hier der Herr am Herzen wirkt. Aber wie gesagt, als es darum ging, sich taufen zu lassen, hat sie auch den Wunsch geäußert und ich habe dann gesagt, ja, du kannst ja vielleicht noch mal bis zum nächsten Mal warten, aber sie hat sich dann doch aufgemacht und ist dann am Mittwoch mitgegangen und hat ihr Zeugnis abgegeben und sie möchte aber heute in der Taufe bekennen, dass Gott sie als Kind angenommen hat.
Genau, was hindert mich getauft zu werden, gell? Wenn den Sohn Gottes im Herzen hat. Und sie ist mir eine treue Begleiterin im Teenagerkreis und Jugendkreis, wo ich auch dienen durfte und darf in dieser Gemeinde. Und ich kann mich erinnern, ich habe schon mal nach Hause gefahren am Abend dann und dann haben wir geredet und dann hat sie mich dann auch gefragt, wie man denn zu der Gewissheit kommt. Und ich konnte ihr dann auch nur den Weg zu dem Herrn weisen und nun darf ich dich fragen, dass du zu der Gewissheit gekommen bist und glaubst, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, dein persönlicher Retter ist.
Ja, das glaube ich.
So taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gut, als nächstes kommt die Angelika Filatov, auch eine Tochter von unserer Familie Filatov, von Wladimir und Irina. Auch bei ihr war es so, dass sie aber von klein auf das Evangelium gehört hat und auch wusste, was gut und böse ist. Es wurde ihr dann in diesem Zusammenhang auch erklärt. Mit circa 10 Jahren hat sie sich so im kindlichen Glauben bekehrt, eben aus Angst, wie es auch in anderen Zeugnissen immer wieder auch zum Ausdruck kam, aus Angst, dass der Herr die Gemeinde wegnimmt, dass die Familie entrückt wird und sie dann nicht dabei wäre. Es hat dann ein Erlebnis gegeben, das ihr doch etwas Angst dann auch eingejagt hat. Aber dann mit späteren Jahren kam auch eine gewisse Entfernung von Gott und von seinem Wort. Aber so wie sie bezeugt hat, wurde sie dann doch nicht so, dass sie ganz in die Welt gegangen ist, sondern sie hatte immer wieder den Wunsch, Gott zu dienen und Gott nachzufolgen. Das ist, denke ich, oft so bei Kindern aus einem gläubigen Elternhaus. Das sieht man dann auch in den Zeugnissen, dass sie sehr starke innere Kämpfe haben mit der Heilsgewissheit und mit der Nachfolge und weil auch die Welt manchmal lockt, wie sie dieses entsprechend in ihrem Leben so lösen, dass sie ja, sich von ganzem Herzen bekehren und zum Herrn zählen können. Ihre innere Krise mit 15 und 16 Jahren war eben dahingehend, dass sie sich gefragt hat, ob ihre Bekehrung gültig war und sie hat den Herrn darum gebeten, ihren geistlichen Stand zu zeigen, was er auch dann durch eine Verkündigung von Andreas Würfel tat. Sie ging anschließend nach Hause und hat sich dann noch mit ganzem Herzen bekehrt, die Hinwendung vollzogen und möchte dieses heute auch in der Taufe öffentlich bekennen.
Das ist für mich natürlich eine besondere Freude, nicht weil die Predigt toll war, sondern weil der Herr das gebraucht hat zu seiner Ehre. Und ich kann mich auch erinnern bei ihr, dass ich Ich habe mal zu der Elke habe ich mal gesagt, sie soll sie mal fragen, was denn mit ihr los ist, wenn man ihr angesehen hat, dass sie innere Nöte hatte. Und dann kam aber eine Zeit, wo sie dann auch zu uns in den Hauskreis nach Hause gekommen ist, und dann habe ich gemerkt, da hat sich was getan. Und so freue ich mich auch, dich heute taufen zu dürfen, und darf auch dich fragen, glaubst du, dass der Sohn Gottes die Auferstehung und das Leben ist?
Ja, von ganzem Herzen.
So taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Als nächstes kommt die Annika Kunzelmann. Sie kommt aus Rangendingen. Sie kommt auch aus einem gläubigen Elternhaus. Die Eltern sind Methodisten, und sie wurde dadurch auch als Kind getauft. Und sie ging dann auch in die Jungschar, und sie hat dann auch geschrieben, dass sie eben nach dieser Zeit in der Jungschar doch eher im Glauben versandete, was sie auch auf eine eher flache Verkündigung zurückgeführt hat, und kam dann auf einer christlichen Freizeit, wo sie auch eben, wie so oft, eben darum gerungen hat, eben zu einem Neuanfang mit dem Herrn Jesus. Und seit 2 Jahren kommt sie zu uns in die Jugend nach Albstadt, in den Teenager- und in den KJE-Teenagerkreis und dann anschließend den KJE. Und dort hatte sie auch dann einmal über das Thema Taufe einen Bruder gehört, und sie will sich eben auch heute als Zeichen für die bewusste Entscheidung für Gott taufen lassen, so hat sie es formuliert, und ihm folgen, wohin er mit ihr geht.
Ja, darfst du hinknien? Und sie hatte gesagt, sie hat irgendwann ihren kindlichen Glauben verloren, und diese Beziehung, die sie hatte zu Gott, war weg, und die wollte sie unbedingt wiederhaben, denn unser Gott ist ein Gott der Beziehungen. Und er will Beziehung mit uns, mit einem jeden persönlich. Und so darf auch ich dich fragen, glaubst du, dass der Sohn Gottes für deine Sünde gestorben ist, um deiner Gerechtigkeit willen auferweckt worden ist?
Ja.
So taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Als nächstes kommt unsere Schwester Valentina Melcher. Sie wohnt hier in Taifingen. Sie lässt sich zusammen mit ihrem Mann taufen, der dann anschließend an der Reihe ist. Sie ist geboren in Kasachstan, also in Russland oder Sowjetunion seinerzeit. Und sie hatte eine gläubige Mutter, aber durch den staatlichen Einfluss in der Erziehung und so weiter war sie auch eben atheistisch infiltriert, oder wie man das sagen möchte. Von den Schwiegereltern her, die Baptisten waren, hat sie dann viel über den christlichen Glauben erfahren und auch in schlechten Zeiten dann zum Herrn geschrien, aber ihn auch immer wieder vergessen, wenn es ihr wieder besser ging. In Deutschland dann, als sie nach Deutschland gekommen sind, hatte sie Kontakt zu unserer Gemeinde über unseren Bruder David Keil, der ihr aber unsere Versammlung bekannt gemacht hat, und im Rahmen der Evangelisation im Zelt in Gammertingen hat sie sich letztes Jahr zusammen mit ihrem Mann bekehrt. Das war am 6. Oktober 2012, und zusammen mit ihrem Mann möchte sie dann auch heute den Schritt der Taufe tun.
Ja, und sie ist in einem atheistischen Staat groß geworden, und sie hat es dann auch übernommen, und sie sagte wörtlich, es lebt sich einfacher ohne Gott. Dieser unangenehme Gott im Gewissen, der einen ruft, der einen überführen will. Und wohl dir, dass du diesem Ruf nachgegeben hast und diesem Gewissensruf nachgegeben hast und nun diesen Schritt tust des Gehorsams und der Taufe. Ich freue mich auch besonders über dieses große Geschenk, dass du dich mit deinem Mann hast zusammen bekehren dürfen. Das ist ja wunderbar. Und so darf auch ich dich fragen, glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus dein Erlöser ist?
Ja, ich glaube von ganzem Herzen.
So taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gut, wir versuchen ja, wie gesagt, immer die Ehepaare hintereinander auch die Gelegenheit zu geben, ins Taufwasser zu steigen. Von dem her kommt jetzt unser Viktor Melcher, Ihr Mann. Er ist dann eben wie Sie auch in Russland geboren, allerdings in einer christlichen Familie aufgewachsen und als Kind auch war dann ab und zu in den Gottesdiensten mit dabei. Als Erwachsener schrieb er dann von sich, ich bin kein Atheist und kein Christ. Das ist auch, wie gesagt, immer wieder dieses zwischen diesen zwei Welten hin und her gerissen. Man kann auf der einen Seite nicht das glauben, was die Welt einem erzählt. Man ist kein Atheist von ganzem Herzen und aber auch kein Christ von ganzem Herzen. Und mit dem Älterwerden kam dann der Gedanke immer wieder auf, ich denke, das kommt eben auch von dem, was man in der Jugend gehört hat, ich bin verloren. In Deutschland kam, wie gesagt, der Kontakt zu unserer Gemeinde zustande. Er schrieb dann auch über die Schwester und deren Schwägerin und so weiter. Es waren dann auch hier immer wieder Verknüpfungen oder Berührungspunkte mit der Gemeinde da. Und wie gesagt, er hat sich mit seiner Frau bekehrt, dort im Zelt, im Missionszelt in Gammertingen. Und er hat geschrieben mit einem Satz, wir weinten vor Freude.
Ja, und ich habe ihn mal auch zum Hauskreis zu uns eingeladen. Und dann habe ich ihn gefragt, wie es ihm so geht und wie es so gekommen ist und wie er so zu uns in die Gemeinde kommt. Dann sagt er zu mir, da bist du schuld. Und irgendwie hat die Wege des Herrn, sie sind unergründlich und sie sind wunderbar. Ich hätte auch nicht gedacht, wo ich diese Krankenschwester angesprochen habe, dass mal irgendwann ihr Schwager über irgendwelche Ecken zu uns kommt und dann in Gammertingen zum Glauben. Darfst du hinknien? So freue ich mich auch, dich taufen zu dürfen. Lieber Viktor, und frage dich, glaubst du von ganzem Herzen, dass der Herr Jesus um deiner Übertretungen willen dahingegeben worden ist? So taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Als nächstes kommt dann als letztes die Schwester Jasmin von den Schwestern her gesehen, Jasmin Schettivi aus Biesingen. Sie ist die Frau von Jens Schettivi, der sich dann anschließend ebenfalls taufen lassen will. Sie haben auch, ich denke, die meisten wissen es, hier in der Gemeinde geheiratet, den Bund fürs Leben geschlossen, aber wichtiger war, dass sie auch den Bund nach dem Neuen Testament durch das Blut unseres Herrn Jesus geschlossen haben. Im Jahr 2008 haben sie sich gemeinsam bekehrt, aber das war nicht so einfach, wenn man dieses Zeugnis liest oder auch vom Mittwoch her gehört hat. Der Jens, er war ja in der Phase sehr stark erweckt und hat eben nach einer Zeit, wo er sehr Angst vor der Hölle hatte, nach der Wahrheit gesucht und gesucht, wie er sich bekehren soll und war dann auch bereit, die Beziehung, die vorher mit ihr bestanden hat, aufzulösen und hier reinen Tisch zu machen. Aber der Herr hat es, wie gesagt, dann so geführt, dass auch sie mitgekommen ist und dann in einem seelsorgerlichen Gespräch haben sie sich dann beide für den Herrn entschieden. Eine Sache, die nicht unbedingt oft passiert, aber der Herr schenkt auch hier manchmal Gnade. Und sie hat dann sehr, sehr schön beschrieben, es war eindrücklich, an diesem Abend hat sie das Auto vollgeladen und ist bei ihm ausgezogen und zur Mutter zurück. Also von dem her ist es immer auch eine Sache, die ganz klar zur Scheidung und Entscheidung führt. Aber wie gesagt, der Herr, er hat es ja doch zum Guten wieder werden lassen. Sie ist evangelisch aufgewachsen und die Frage der Taufe hat sie auch so schön beschrieben, war für sie anfangs kein Thema. Sie meinte, es wäre nur so eine Sache, die man halt über sich ergehen lassen muss, um in der Gemeinde mitzuarbeiten. Aber es ist, denke ich, doch etwas mehr als das. Und erst nach der Beschäftigung mit diesem Thema und bei der letzten Taufe im letzten Jahr hat sie dann stark diesen Wunsch gespürt, bei der nächsten Taufe möchte ich nicht nur Zuschauer sein, sondern als Täufling dabei. Und das darf jetzt passieren.
Schön, dass du diesen Gehorsamschritt tust, denn der Herr sagt, Gehorsam ist besser als Brandopfer und Schlachtopfer. Es ist schön, Jasmin, dich taufen zu dürfen, nachdem das auch so zwischen, sagen wir, wie soll man sagen, zwischen uns Vieren vorgefallen ist, zwischen meiner Frau und mir und Jens und ihr. Es ist wunderbar, dass du gehorsam sein willst. Und was uns auch verbindet, ist, sie sagte, wo man ihr so das erste Mal das alles erzählt hat, das wusste sie gar nicht. Sie wusste nicht von Gott und Jesus und dass man sich bekehren sollte und muss, wenn man in den Himmel will. Und so war es bei mir auch. Ich wusste es auch nicht. Und nun darfst du es wissen. Und so darf ich dich fragen, glaubst du, dass Jesus Christus dein persönlicher Erretter und Erlöser ist? So taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gut, dann als nächstes darf sich unser Bruder Adolf Bloch auf den Weg ins Taufwasser machen. Er wohnt in Burladingen. Er ist der Bruder von unserer Schwester Selma Kinn. Er ist in Russland geboren. Sein Vater ist im Krieg gefallen. Das hat, denke ich, die ganze Familie doch auch sehr belastet, wenn der Vater in den in der Jugend oder in den Kinderjahren fehlt. Es kam dann so, dass die Mutter und die Großeltern gläubig waren und er schreibt aber trotzdem, die Welt war mein Zuhause. Es ist ähnlich, denke ich, so wie beim verlorenen Sohn. Die Mutter hat immer geschaut, wann kommt er zurück. In dem Sinn aber nicht, dass er fort war, aber sie hat ja auch seinen Wandel in der Welt gesehen. Er war verloren, obwohl er bei ihr zu Hause lebte und sie hat immer für ihn gebetet. Als sie dann nach Deutschland gekommen sind, war es so, dass er seine Schwester und die Mutter in die Gemeinde fahren musste und dann war er, denke ich, auch öfters dann auch mal im Gottesdienst dabei und er hat es auch so eindrücklich geschildert am Mittwoch, die Botschaft, sie ging hier rein und hier raus, er hat sich doch nicht letztendlich der Botschaft geöffnet, bis er doch dann eines Tages der Herr ihn dazu geführt hat, dass er sich als Sünder und als schuldiger Mensch erkennen durfte und hat geschrieben, ich habe im Staub und in der Asche Buße getan. Ich denke, das darf er jetzt auch heute in der Taufe bekennen.
Und er hat am Mittwoch, es ist ja immer auch unterschiedlich, was einen so, den einen spricht das an, den anderen spricht das an. Und mich hat so angesprochen, wo er dann zu einem von unseren Ältesten ging, zum Harald. Und dann sagte er, ich habe ein Problem. Ja, was für ein Problem? Solange wir nicht im Frieden mit Gott sind, ist Gott unser Feind. Und er sagte, sein Gott war der Wein in seinem Leben. Und wir sehen hier ein gewaltiges Wunder unseres Herrn, wie er gewirkt hat, auch durch einen Wecker und durch ganz unterschiedliche Dinge, wie er ihn morgens dann wecken lassen oder aufgeweckt worden ist. So darf ich dich fragen, glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist und für deine Sünde gestorben ist?
Ich glaube von ganzem Herzen.
So taufe ich dich in dem Namen Jesu auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gut, als nächstes darf unser Martin Nussbaumer aus Balingen in das Taufwasser steigen. Er kommt seit geraumer Zeit hier zu uns in die Gemeinde. Zusammen mit einem anderen Bruder machen sie sich immer auf den Weg. Und er wurde evangelisch erzogen, das heißt, er ging auch in die Kinderkirche in Engstlatt. Aber nach der Konfirmation, hat er geschrieben, hat er dann keine Kirche mehr besucht. Dann kam es zu einer Einladung durch eine Frau aus Engstlatt vor ca. 20 Jahren in eine Pfingstgemeinde, die hier auch in Taifingen eine Zeit lang ihre Versammlungsräume hatte. Und denke 24 Jahre her, dass diese Frau auch mir mal bekannt geworden ist. Es war eine sehr evangelistische, eine sehr treue Zeugin Jesu, die man immer wieder auch so über die Zeugnisse hört, dass sie bei bestimmten Menschen eben ausschlaggebend war, dass sie mit dem Evangelium bekannt gemacht worden sind. Und so war es auch bei dir. Dann ist es so, dass, wie gesagt, er sich in dieser Gemeinde dann auch bekehrt hat und ging dann aber auch in andere christliche Gemeinschaften, auch teilweise charismatisch. Und seit 1,5 Jahren kommen sie nach Albstadt. Und er schreibt, ich habe das vollkommene Opfer, das unser Herr Jesus durch das Vergießen seines kostbaren und teuren Blutes vollbracht hat, untertänigst und mit Furcht angenommen. Und heute möchte er diesen Schritt auch bezeugen, in der Nachfolge, diesen Schritt der Nachfolge auch in der Schritt der Taufe tun und sich taufen lassen.
Und wieder muss ich von mir reden, mir hat ganz besonders gefallen, wo er Mittwoch bezeugt hat, er hat gedacht, ich komme auf die Welt und staub. Und dann? Das kann es doch nicht sein. Und genau so ist es. Es kann es doch nicht sein, dass wir hier auf die Erde kommen, zum Teil nur Leid erfahren, viel Leid erfahren, dann sterben, dann aus. Das kann doch nicht sein. Jetzt darf ich dich fragen, glaubst du an ein ewiges Leben mit dem Sohn Gottes in seiner Herrlichkeit und dem Vater? Glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist?
Ja, von ganzem Herzen.
So taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er lässt sich auslaufen.
Gut, dann kommen wir zum zweitletzten Täufling. Das ist unser Andreas Hartmann. Er wohnt in Balingen und kommt schon viele Jahre regelmäßig in die Gemeinde. Was mir auch immer wieder auffällt oder erfreut, er kam nicht nur in die Jugend, sondern auch zu der Bibelstunde und auch in die Gebetsstunde. Regelmäßig hat er seinen Platz. Er stammt aus einem evangelischen Elternhaus und hat auch hier in der Kindheit, in der Jungschar, auch vom Herrn Jesus gehört. Auch die Eltern sagen, dass sie gläubig sind. Und er hat verschiedene evangelische Gemeinden auch besucht. Und dann kam er eben durch den Kontakt mit unserer Familie Zarkowatzki auch eben zu uns nach Albstadt und möchte sich heute, nachdem er erkannt hat, dass es richtig und die einzige gültige Taufe ist, eben auch diesen Schritt tun und sich in der Großtaufe taufen lassen. Er hat das auch sehr schön am Mittwoch erwähnt. Wenn er von einer Sache überzeugt ist, dann möchte er sie tun um jeden Preis.
Ja, und er möchte gehorsam sein dem Herrn. Und wie vorher schon gesagt, Gehorsam ist gut und auf Gehorsam folgt Segen. Und er möchte den Segen erlangen. Und so darf auch ich dich fragen, lieber Andi, glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, dein Erretter ist?
Ja, das glaube ich.
So taufe ich dich in dem Namen Jesu auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Letzt darf noch unser Philipp Sessler, das ist auch unser Sohn, ins Taufwasser steigen, der Bruder von der Johanna. Er ist unser ältester Sohn und auch er durfte eben von Kindesbeinen an in die Gemeinde mitkommen oder musste mitkommen, wie man es dann entsprechend immer wieder hört oder sagt. Und war dann immer auch in der Sonntagsschule mit dabei. Dann kam auch die Zeit vom Jungschau und vom Teenagerlager, wo dann der Herr zuerst einmal dann direkt oder entsprechend sein Herz angesprochen hat und bei einer Andacht. Und es war aber dann so, diese Entscheidung auf dieses Ziel des Herrn war eher so wie beim Propheten Jona, dass er in die andere Richtung gegangen oder beziehungsweise, wie es bei Jona heißt, geflohen ist vom Angesicht des Herrn. Und so mit dem Gedanken, ich habe ja noch Zeit, ich bekehre mich später. Er versuchte dann ja mit weltlichen Freunden aber auch hier seinen Weg zu gehen, aber die Eltern haben ihn immer wieder gewarnt, vor falschen Entscheidungen oder vor falschen oder falsche Tatsachen zu schaffen. So kam es dann, dass er 2011 durch die Bekehrung eines Freundes aus der Gemeinde auch wieder nachdenklich wurde und mit ihm dann auch in den Kreis junger Erwachsener gegangen ist. Und ich wurde dann so, wo ich das gelesen habe, auch an meine Zeit der Jugend erinnert. So war es auch so bei mir. Auch ich musste am Sonntag in die Kirche, wenn es auch nur die katholische war, egal wie lange man am Samstag aus war. Das war auch eine gewisse Verpflichtung. Wie gesagt, er hat dann den Entschluss gefasst auf einer Reise durch die USA, wie er es auch am Mittwoch bezeugt hat, dass es wichtig ist, die Bibel zu studieren und zu lesen. Und dann hat er sich im September letztes Jahres bekehren dürfen.
Gut. Ja, und die Wege des Herrn, die sind so weit der Himmel über der Erde ist. Er ging weg von hier nach Amerika, mal weg von dem ganzen Glauben. Dann fährt er auf dem Highway und immer wieder Schilder mit Bibelfersen. Und dann geht er in ein Motel mit seinem Freund und solange der duscht, denkt er, jetzt zepp ich mal im Fernseher rum, was so in den Staaten läuft. Und wo hält er? Bei einer Predigt von einem Prediger. Und der predigt ihm ins Herz. Und so wunderbar ist unser Herr. So. Ich freue mich sehr über den Philipp. Ich freue mich über jeden Täufling. Aber zwischen Philipp und mir ist eine etwas besondere Beziehung. Und so darf ich dich fragen, lieber Philipp, glaubst du von ganzem Herzen, dass der Herr Jesus dein Erretter ist?
Ja, ich glaube es von ganzem Herzen.
So taufe ich dich in dem Namen Jesu auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Du spürst vielleicht den Wunsch auch, sich beim nächsten Mal taufen zu lassen. Es ist nicht die letzte Taufe, die wir halten. Ich denke, es kommt auch wieder eine Gelegenheit im nächsten Jahr. Wir halten es jetzt dann so, wir singen so lange, bis sich der Andreas umgezogen hat und dann wird er noch auch eine kurze Botschaft an uns richten.
So, nun noch ein ganz herzliches Willkommen auch an alle, die ihr heute hier versammelt seid. Ich freue mich über jeden, freue mich wirklich über jeden, der da ist. Ich habe vorher gesagt, ich freue mich über alle Täuflinge, aber ich freue mich auch über jeden, der da ist. Und ich möchte Sie beglückwünschen am heutigen Tag. Ich möchte ganz, ganz herzlich gratulieren, dass ihr hier seid, denn ihr habt heute 15, sprich 16, ich bin auch dabei, wenn wir Karl Hermann und der Harald dazu nehmen, dann sind wir 18, Wunder Gottes gesehen. Wunder Gottes gehört. Ihr seid Augenzeugen geworden von Wundern, die der allmächtige Gott heute noch tut. Das ist wunderbar, wenn man das sieht und hört. Aber stellt uns auch in eine ganz, ganz große Verantwortung. Wie wird man so ein Wunder Gottes? Wir wollen ein Wort des Herrn hören aus dem Matthäus-Evangelium, ein bekanntes Wort. Im 11. Kapitel.
Vers 28. Hier sagt der Sohn Gottes, und was er einmal gesagt hat, das gilt immer: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken oder so werdet ihr Ruhe finden. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wir haben, wie Herr Busch würde sagen, muss man erstmal Aufräumarbeiten machen. Die Taufe, die wir heute durchgeführt haben, ist nicht eine Taufe, dass man dann zu der Gemeinde gehört. Oder eine Taufe, dass man irgendwo zu einer Denomination gehört. Die Taufe, haben wir ja gehört, ist ein Bekenntnis dessen, was Gott in einem Menschen innerlich getan hat. Und es ist ein Bekenntnis zu dem Sohn Gottes. Und vielleicht, ich bin mir ziemlich sicher, denke ich, sind heute auch mühselig und beladene hier. Und ihr sollt kommen. Ihr sollt kommen zu ihm, zu diesem Sohn des lebendigen Gottes, zu diesem erbarmenden Herrn. Denn ich denke, die Situation hier war folgende, dass er eine schmachtende Menge gesehen hat, Angesichter, jung und alt, beladen mit Sünde, beladen mit Sorgen, beladen mit Not, hat er sie gesehen und er sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Vielleicht bist du mühselig. Mühselig und satt und überdrüssig der äußeren Religion, des Kirchegehens, des toten Gottesdienstes. Vielleicht bist du mühselig und überdrüssig den ständigen Versuch, die Gesetze zu halten und immer bestrebt, die Gebote zu halten und immer aufrichtig zu sein. Vielleicht bist du mühselig deiner Selbstrechtfertigung wegen, dass du dich selbst rechtfertigen willst. Vielleicht bist du mühselig im Dienst des eigenen Ichs. Dienste nach Geld, nach mehr, nach Ansehen, nach Reichtum, nach Wohlleben. Vielleicht bist du mühselig alles dessen. Dann bist du der, der angesprochen ist. Kommet her zu mir. Wer sagt es? Das sagt der Sohn Gottes. Komm nicht in die Gemeinde oder in die Kirche, komm her zu mir. Zu mir. Ich bin in der Lage, dir Ruhe zu geben. Ich kann dir nicht nur von der Ruhe erzählen oder könnte sie eventuell dir beschreiben. Ich kann sie dir geben. Ich habe die Autorität, ich habe die Macht dazu. Ich bin dazu in der Lage, dir Ruhe zu geben. Kommet her zu mir alle, alle, die ihr mühselig und beladen sind. Vielleicht bist du überdrüssig und mühselig im Dienste der Welt. Gefallen den anderen, Ansehen, Ehre zu genießen. Oh, guck mal die, guck mal der. Vielleicht bist du dessen überdrüssig und satt und mühselig. Dann komm, komm zu dem Heiland, komm zu ihm. Vielleicht bist du mühselig und überdrüssig im Dienste des Teufels. Bist ein Sklave deiner Lüste, bist ein Sklave des Alkohols, bist ein Sklave der Verleumdung, der Lästerung, bist ein Sklave der Fleischeslust, Sklave des Unglaubens, Sklave der Finsternis. Bist du dessen mühselig? Er ist derjenige, der genau das Richtige für dich hat und auch dir das Richtige geben will. Er ist derjenige, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Da ist niemand ausgeklammert. Alle. Alle. Aber dazu muss es passieren, wie bei der Hannelore, dass der Vorhang hinweggezogen wird, dass man erkennt, dass man mühselig ist. Dass man erkennt, dass man beladen ist. Vielleicht bist du beladen, vielleicht bist du müde und matt deines Lebens. Vielleicht bist du geängstigt, verzagt, beladen mit Angst, beladen mit Verzagtheit, beladen mit Sünde und Schuld, beladen mit Gewissensbissen, beladen mit Not, mit innerer Unruhe, mit Furcht vor dem Tod. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist ein ganz, ganz
kleiner und doch großer Schritt und es ist ein persönlicher Schritt. Da kann dir kein Mensch dabei helfen, da nützt es dir nichts, wenn du Sonntag für Sonntag in die Gemeinde gehst oder irgendwo in den Gottesdienst. Oder es ist eine persönliche Hinwendung zu dem Sohne Gottes. Eine Umkehr, eine persönliche Umkehr hin zu ihm. Kehrt, marsch, heißt es bei der Bundeswehr, Militär. Raus einen Schritt tun, raus und weg. Vielleicht bist du beladen mit Kummer, mit Gier, mit Ehrgeiz. Vielleicht bist du beladen mit Zweifel, mit Versuchung, mit Kämpfen. Vielleicht bist du beladen mit Sattsein von deinem Alltag, von der Gewohnheit, vom Einschlafen, vom Trägesein. Vielleicht bist du dessen satt. Komm zum Herrn, komm zu dem Sohne Gottes. Es ist eine Sache, wie wir heute auch gehört haben, ganz individuell. Und es ist jeder gemeint, wirklich jeder. Auch der, der heute Morgen hier ist und das vielleicht zum ersten Mal hört. Komm, warte nicht. Besonders auch die jungen Leute. Kommt, der Adolf hat es gesagt, auch am Mittwoch, so eindrücklich. Wenn man alt ist, dann ist man sündenverseucht. Sünde über Sünde häuft sich an. Und Gott lässt Sünde nicht gerade sein. Garantiert nicht. Es wird ein Gericht geben, es wird ein jüngstes Gericht geben, wo wir uns alle zu verantworten haben vor dem Sohn, vor dem Vater. Und es stellt dich in eine ungeheure Verantwortung, dieses zu hören, und es stellt mich in eine ungeheure Verantwortung, dieses zu sagen. Und ich möchte dich einladen, wirklich, ich möchte dich einladen, zu ihm zu kommen, ganz, ganz eindringlich, zu dem Sohn Gottes, zu ihm persönlich. Nimm dieses mit, komm her zu mir, zum Sohn Gottes. Nicht in die Institution, nicht in die Kirche, komm her zu mir. So wirst du Ruhe finden. Deine Ängste werden zur Ruhe kommen, deine Fragen werden zur Ruhe kommen. Dinge, die dir vorher wichtig erschienen sind, werden völlig belanglos. Du wirst etwas erhalten, von dem du nicht einmal geahnt hast, dass es so etwas Wunderbares überhaupt gibt. So reich beschenkt uns Gott, so wie es ihm auch gebührt. Denn er ist der Allmächtige, der reiche Herr, der uns beschenken will und der nicht den Tod des Gottlosen will. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid.